Institut für KI und demokratische Transformation. 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 Institut für KI und demokratische Transformation.
Liebe Freunde, liebe Gäste, ich begrüße euch ganz herzlich zu unserer mittlerweile dritten Veranstaltung hier im Institut für KI und demokratische Transformation, kurz IFKI. Mein Name ist Behrang Raji, ich bin auch Mitglied des Vorstandes im IFKI. Wer auch über zukünftige Veranstaltungen auf dem neuesten Stand bleiben möchte, kann sich sehr gerne im Newsletter eintragen. Entweder direkt auf der Webseite oder zum Ende der Veranstaltung blenden wir dann auch nochmal einen QR-Code ein, den man abscannen kann. Apropos nächste Veranstaltung, direkt zu Beginn der Hinweis auf die zwei nächsten Veranstaltungen. Am 19.02. wird es um KI-Recht und Datenschutz in der Praxis gehen. Und auch da konnten wir einen hervorragenden Referenten gewinnen, nämlich Christopher Schack von der Hamburgischen Aufsichtsbehörde, vom Hamburgischen Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit. Daneben werde auch ich einen kurzen Vortrag dann halten, wo es um KI-Governance geht, also wie man im vor allem kleineren und mittleren Unternehmen einen Ordnungsrahmen schaffen kann, in dem man dann KI sicher einsetzen kann. Im März, auch am 19., wird dann Rainer Mühlhoff über KI und den neuen Faschismus sprechen. Es gibt auch ein gleichnamiges Buch dazu von ihm. Und jetzt noch ein, zwei Worte zum IFKI. Was haben wir eigentlich hier vor? Was machen wir? Wir, also der Vorstand, besteht aus 4 Rechtsanwälten und wir beschäftigen uns tagtäglich mit KI in Unternehmen, aber auch im öffentlichen Sektor und beraten hierzu und begleiten diese Thematik rechtlich. Aber wir möchten natürlich bei diesem interdisziplinären Thema auch alle anderen Blickwinkel mit betrachten, einen Raum zu haben, wo wir darüber diskutieren können. Das spiegelt auch so diese Veranstaltungsreihe ein Stück weit wider. Wir sind immer wieder bemüht, spannende Persönlichkeiten zu gewinnen, die aus ihren Disziplinen neue Erkenntnisse bringen, von denen wir auch lernen können. Unser heutiges Thema trägt den Titel KI-Zukunft können. Kreativität zwischen Automatisierung und Abhängigkeit. Ich finde, das Thema trifft in der Tat so einen neuralgischen Punkt, wenn es um KI und den Einsatz von KI im kreativen Bereich geht, weil lange Zeit galt die Kreativität so als die letzte menschliche Bastion. Wir haben uns oft vielleicht auch ein bisschen naiv vorgemacht, dass Maschinen vieles können, aber dieser kreative Bereich bleibt uns Menschen vorbehalten. Aber wenn man jetzt schaut, was die Technik alles kann, gerät diese Gewissheit mehr und mehr ins Wanken. Deshalb bin ich sehr gespannt auf den heutigen Vortrag, weil wir uns natürlich dann auch die Frage stellen müssen, was ist überhaupt Kreativität? Ist es überhaupt noch kreativ, wenn gerade KI sehr intensiv im kreativen Schaffensprozess eingesetzt wird und ein wesentlicher Aspekt des Schöpfungsaktes der Maschine überantwortet wird. Und das hat natürlich auch rechtliche Implikationen. Zum Beispiel im Urheberrecht muss es eine persönliche geistige Schöpfung sein, sonst ist das Urheberrecht gar nicht anwendbar. Wir wollen heute aus einer philosophischen Perspektive mehr erfahren, was denn Kreativität ist. Und vor allem in diesem Schnittfeld zwischen Automatisierung und Abhängigkeit. Und deshalb freue ich mich sehr auf unsere heutige Rednerin, Dorothee Winter. Sie ist Philosophin und Autorin. Sie wurde 2025 zu einer Arbeit mit dem Thema Intentionalität und künstliche Intelligenz an der Humboldt-Universität zu Berlin promoviert und arbeitet als wissenschaftliche Mitarbeiterin im Bereich angewandte Ethik an der Humanistischen Hochschule Berlin. Ihre Forschungsschwerpunkte liegen in der Demokratietheorie, Ethik, Erkenntnistheorie und Feminismus. Ihr Buch KI, Kunst und Kitsch, ein philosophischer Aufreger, erschien 2023 bei Karl Auer. KI und Demokratie 2026 wird wahrscheinlich noch erscheinen, Reklam Verlag. Wir sind alle sehr gespannt und ich übergebe jetzt das Wort an Dorothee. Bitteschön.
Heute geht es hier, und deswegen sind sie ja wahrscheinlich auch alle da, nicht nur wegen des tollen Instituts, sondern hoffentlich auch, weil das Thema sie interessiert, um ein bisschen darüber zu sprechen, was Kreativität ist, darüber, ob, wie auch immer man dann Kreativität definiert, ob KI das kann. Und unabhängig davon, ob das jetzt kreativ ist, was KI da macht oder nicht, was wir als Gesellschaft machen können und machen müssen, dass wir diese Technologien jetzt auf dem Markt haben und in der Gesellschaft haben, die sehr viel Prozesse und Sachen einfach verändern, um das mal so ganz polemisch am Anfang und allgemein zu verpacken. Vielleicht muss ich doch nochmal einen Schritt zurückgehen. Vielleicht stellen sich erstmal die Frage jetzt, aber warum genau müssen wir jetzt so speziell über Kreativität sprechen? Erste Antwort, einfach weil es mich sehr interessiert und ich das als Thema vorgeschlagen habe und ich glaube, es ist sehr spannend. Zweite Antwort, ein bisschen länger ist, weil Kreativität mal so ganz plakativ gesagt super ist. Kreativität ist großartig und das unter ganz verschiedenen Aspekten. Und das sagt nicht nur ich so, sondern auch zahlreiche empirische Studien belegen das. Unter anderem steigert Kreativität die Lebensqualität und die Problemlösefähigkeit. Also diese Studien, die ich da angeführt habe, zeigen zum Beispiel, dass ein hoher kreativer Denkstil mit mehr Lebenssinn einhergeht und mit mehr Zufriedenheit einhergeht und auch mit einem vergrößerten Wohlbefinden korreliert. Also das ist doch erstmal sehr großartig. Also sollten wir uns schon mal alle als Ziel setzen, mehr kreativer zu sein im restlichen Leben. Dann aber auch, wenn man von ganz niederen Beweggründen gefordert ist, verbessert auch Kreativität die Arbeitsmarktchancen und auch das Einkommen. Also da gibt es wohl auch irgendwelche Längenschnittanalysen, die das belegen wollen, dass Kreativitätswerte sowohl, also wenn im Kindes- und Jugendalter schon signifikant höher sind, dass das dann im späteren Leben mit einem höheren Einkommen und Beschäftigungswahrscheinlichkeit und auch beruflichem Status zusammengeht. Das dritte ist dann eben, was auch ein bisschen mit dem zweiten Punkt zusammenhängt, dass dann die Kreativität mit Karriereerfolg korreliert. Und der vierte Punkt ist, dass Kreativität als Treiber von Innovation und wirtschaftlichem Erfolg eben nicht nur individuell Vorteile hat, sondern auch für uns als Gesellschaft und als Wirtschaft und auch in der Politik. Das heißt also, erstmal kann man so festhalten, Kreativität ist super und wir sollten alle kreativer sein oder werden. Wenn man das Wort Kreativität hört, dann denken wahrscheinlich die meisten hier im Raum, das unterstelle ich jetzt einfach mal, an solche Sachen. An die Mona Lisa, wenn wir denken, was ist besonders kreativ, oder vielleicht auch an Bach, je nachdem und je nach Gusto. Oder man denkt an Frida Kahlo als Künstlerin, wer vielleicht ein bisschen moderner inspiriert ist und nicht nur so ganz so klassische Kunst konsumiert, denkt dann auch an Duchamp oder so. Oder je nachdem, ich weiß nicht, was sie so für Musik hören, kann man auch Modern Talking als kreativ bezeichnen. Ich möchte hier nichts verurteilen und irgendwelche Geschmacksrichtungen voraussetzen. Ich sage aber, ja, das ist auf jeden Fall alles erstmal kreativ und das sind wahrscheinlich die großen kreativen KünstlerInnen, die uns alle so im Kopf rumschwirren. Aber kreativ ist auch sowas wie Kochen, je nachdem, wie man kocht. Kreativ ist auch zum Beispiel Softwareentwicklung oder Programmieren. Auch da sind kreative Prozesse. Man muss kreativ sein, um zumindest gut programmieren zu können, habe ich mir sagen lassen. Auch in anderen Bereichen des beruflichen Feldes ist zum Beispiel immer dann, wenn man mit Teams zusammenarbeitet, ist oft eine Form von Kreativität erforderlich. Oder auch im Ingenieurbereich. Und mir ist auch das Bild, habe ich gerade eben noch auf der Zugfahrt reingepackt, man muss auch auf dem Weg zur Arbeit manchmal kreativ sein, zumindest wenn man mit der Deutschen Bahn unterwegs ist. Das heißt also, meiner Meinung nach müssen wir unseren Kreativitätsbegriff erweitern. Der ist zu kurz, wenn wir den nur auf Kunst oder so beziehen oder auf Ästhetik. Weil grundsätzlich ist Kreativität, und das ist jetzt erstmal meine These, mit der ich so jetzt durch den Abend gehen möchte, ist eine allgemeine menschliche Kernkompetenz und es ist eben nicht nur irgendeine Form von ästhetischer Spezialfähigkeit. Das heißt, Kreativität ist überall dort notwendig, wo Handeln nicht nach festen, das können wir vielleicht erstmal in Anführungszeichen setzen, nicht nach festen Routinen oder vorgegebenen Regeln erfolgen kann. Und Kreativität bezeichnet die Fähigkeit, eigenständige Wege, Lösungen und Prozesse zu entwickeln. Das ist erstmal so, was ich jetzt in den Raum stelle. Und wir haben auch später noch ein bisschen Zeit und Raum zu diskutieren. Und ich hoffe auch, dass hier ein bisschen Dissens entsteht und wir nicht nur in trauter Einigkeit hier nachher rausgehen. Und ich beschäftige mich hier natürlich auch ein bisschen mit philosophischen Positionen, die ich Ihnen jetzt so einfach mal unterjubeln möchte. Und wenn man als Philosophin sich mit irgendeinem Thema beschäftigt, ist es natürlich sehr naheliegend, erstmal mit Kant anzufangen. Zumindest wenn man in der klassischen Philosophie da ein bisschen rumstöbert. Da habe ich herausgefunden, dass Kant mir im Grunde zustimmt. Das kann er natürlich nicht mehr ganz direkt machen, aber ich unterstelle Ihnen das einfach mal. Und zwar ist laut Kant die Kreativität auch jetzt nicht so ein psychologisches Talent oder sowas, wie es vielleicht manchmal jetzt heutzutage in modernen Prozessen oder so verstanden wird, sondern es geht um die Struktur des freien Handelns. Und jetzt müssen Sie alle bei mir bleiben, jetzt wird es ein bisschen kantisch und philosophisch. Und zwar ist für ihn der entscheidende Faktor die sogenannte reflektierende Urteilskraft. Es geht also eben um die Urteilskraft, um die Vernunft, die überall dort einsetzt, wo es halt nicht nur um dieses einfach abrufbare Regelwissen geht. Genau dort, in solchen Situationen, muss sich das Subjekt, Kant bezieht das natürlich immer auf das menschliche Individuum, muss es sich selbst irgendwelche Maßstäbe setzen. Kant hat diese ganze Theorie in so einer Kunsttheorie entwickelt, wo er sagt, die großen KünstlerInnen macht das aus, die eben nicht nur das machen, was schon die 50.000 Menschen vor ihnen gemacht haben. Das sind laut Kant nicht die großen kreativen KünstlerInnen, sondern die, die mit Normen brechen, die irgendwas Neues machen, was noch nie davor da war. Also in der Kunstgeschichte fallen einem da wahrscheinlich 1.000 Beispiele ein. So sind überhaupt erst die ganzen neuen Kunstrichtungen entstanden, dass irgendjemand sich mal hingesetzt hat und gesagt hat, ich mache jetzt was anderes. Allein schon die ganzen modernen Kunstwerke oder auch die ganzen Ready-Made-Kunstwerke, also diese Kunstwerke, wo zum Beispiel Alltagsgegenstände zum Kunstwerk enthoben werden. Also wenn ich jetzt einfach das irgendwo hinlegen könnte, könnte es ein Kunstwerk sein, wenn ich eine Künstlerin wäre und da ein bisschen mehr Aussagekraft dahinter stecken würde, als dass ich einfach nur einen Prompt irgendwo hinlege. Das ist alles eben, hängt mit diesem kantischen, freiheitlichen Aspekt zusammen. Nach Kant ist deswegen, ich sage es nochmal, aber es ist der wichtige Punkt, auf den ich nachher nochmal zurückkommen will, ist der wichtige Punkt Freiheit. Dass wir nur, also wir Menschen, kreativ sein können, weil wir Freiheit haben. Freiheit ist wahrscheinlich den meisten eher im Sinne von der praktischen Freiheit ein Begriff, also im Sinne von politischer Freiheit oder körperliche Freiheit. Das ist ja nicht gemeint, sondern im Sinne von so, dass ich halt eine eigene Entscheidungsgewalt habe, also dass ich einen freien Willen habe, dass ich mich selbst zu Sachen entscheiden kann. Kant ist natürlich jetzt schon ein bisschen längere Zeit her. Deswegen kann man sich, wenn man sich heutzutage mit Kreativität beschäftigt, natürlich nicht nur auf irgendwelche klassischen Theorien beziehen, sondern muss ja auch mal schauen, wie wird Kreativität heute vielleicht auch in anderen Disziplinen definiert. Eine besonders spannende Theorie, die ich gefunden habe und die ich jetzt auch sehr gerne mit Ihnen teilen will, ist das Konzept von David Eagleman und Anthony Brandt. Und das Buch heißt The Runaway Species. Dort ist es auch nicht so, dass eben irgendwie diese Kreativität nur dieser geniale Ausnahmezustand ist, wo irgendwie so ein Geistesblitz übereinkommt und man auf einmal denkt, ja, genau das mache ich. Sondern sie sagen eben, dass es eigentlich um so eine, durch so eine systematische Transformation des Vorhandenen, um es ein bisschen sperrig auszudrücken, dass dadurch Kreativität erzeugt wird. Und zwar gibt es dafür drei Bedingungen, die entstehen können oder wie etwas kreativ werden kann. Die erste Bedingung heißt Biegen. Und zwar geht es beim Biegen darum, dass man bestehende Formen oder Regeln oder Erwartungen graduell verändert. Das heißt also, dass die grundlegenden Strukturen gleich bleiben, aber diese Strukturen ein bisschen erweitert oder verschoben werden. Also es sind dann immer sowas, wenn man von Varianten von etwas spricht oder eine Weiterentwicklung innerhalb dieses Rahmens. Das zweite ist Brechen. Das heißt also, da werden Konventionen radikal aufgelöst oder bewusst verletzt. Das sind die Beispiele, die ich vorhin angeführt habe mit der, in der Kunstgeschichte, wird man wahrscheinlich darunter zählen, dass man sagt, ich breche mit den bis dahin geltenden Normen, dass ein Kunstwerk so und so aussehen muss, und setze es eben anders um. Und das dritte Kriterium ist dann Verbinden. Das ist wahrscheinlich der Bereich, in dem die meisten in den Arbeitskontexten sagen würden, dass sie kreativ sind. Und zwar dann, wenn man Ideen, die eigentlich nichts miteinander zu tun hat, nur mal neu verbindet oder sich quasi aus einem Bereich bedient und das wo anwendet, wo es bis dahin noch nicht angewendet wurde. Und dann spricht man ja auch von einem kreativen Akt. Eagleman ist also nur vielleicht ein bisschen als Background-Info, hat einen kognitions- oder neurowissenschaftlichen Hintergrund, also hat das quasi im Gehirn nachgeforscht, wie das genau abläuft und ist deswegen zu der These gekommen, dass das eigentlich aus aufgrund der biologischen Evolution entstanden ist. Also dass wir Menschen auch als Spezies nur überleben konnten, weil wir halt immer mit dieser Variation und Selektion und Kombination gearbeitet haben und uns anpassen konnten und deswegen weitergekommen sind. Das heißt also, nach dieser Theorie ist Kreativität eine Praxis des Umgangs mit bestehenden Ordnungen. Regeln sind jetzt erstmal kein Problem, dass es sie gibt oder sind kein Hindernis, aber dass man halt sie hinterfragen muss und manchmal auch transformieren muss, je nach Kontext, ob sie gerade passen oder nicht. Und dass es auch nicht so ist, dass es eben diese Kreativität aus dem Nichts übereinkommt und es irgendwie so ein gottgeküsster Vorgang ist, sondern man kann halt durch Biegen oder Brechen oder Verbinden kreativ werden. Und es muss auch nicht immer alles drei zusammen sein, sondern manchmal kann man nur biegen und manchmal kann man nur brechen oder manchmal kann man alles in einem machen. Und jetzt würde ich gerne diese beiden Theorien zusammenbringen. Also ich bin Kantianerin und würde jetzt nie natürlich den großen Kant trauen, mich da irgendwie drüber hinwegzusetzen oder zu kritisieren. Aber das greift nicht mehr, weil dieser kantische Kreativitätsbegriff ist halt doch sehr verengt und vor allem auf sowas wie Kunst anwendbar, weil das halt schon auch sehr eine Art von elitärem Kunstbegriff oder Kreativitätsbegriff ist. Das heißt also, dass eigentlich, und das war auch in der ganzen Epoche, auch in der frühen Neuzeit und Renaissance dann, auf jeden Fall die vorherrschende Meinung, dass diese Kreativität nur sehr wenigen Leuten zugesprochen werden kann und das halt nicht allen gleichermaßen. Heute ist in meinem Eindruck zumindest von der Kreativitätsdebatte in unterschiedlichen Disziplinen, ist der Begriff ein bisschen verwischt. Wir sprechen, es gibt sogar auch schon empirische Studien dazu, dass sogar Mäuse kreativ sind. Und zwar, wenn es um den Weg aus einem kleinen Labyrinth zum Beispiel rausgeht. Ich weiß nicht, ob dieser Begriff dann überhaupt noch sinnvoll ist, von Kreativität zu sprechen, wenn im Grunde jede Form von irgendwie Problemlösen kreativ bezeichnet wird. Von daher würde ich sagen, das finde ich auch eine gute Grundthese fürs gesamte Leben, dass die Wahrheit an der goldenen Mitte liegt, also dass man auf jeden Fall irgendwie so ein Zwischending braucht zwischen diesen genialen Genies, die kreativ sind und eben Mäuse, die irgendwelche Probleme lösen. Und jetzt kommen wir zu der Frage, nachdem wir so ein bisschen drüber gesprochen haben, was denn jetzt Kreativität ist oder was vielleicht auch nicht ist, wie man das denn überhaupt überprüfen kann. Weil jetzt habe ich Ihnen schon ein Beispiel genannt, wie es zumindest bei Mäusen überprüft werden kann, ob sie kreativ sind, indem sie eben aus Labyrinthen ausbrechen können oder rauskommen. Bei Menschen ist es ein bisschen anders. Es gibt natürlich 1000 verschiedene Tests und 1000 verschiedene Disziplinen, aber einer, der auf jeden Fall so der gängigste ist, ist der Alternative Uses Test. Das heißt also, da werden Probanden in begrenzter Zeit gebeten, möglichst viele ungewöhnliche Verwendungen für irgendwelche Alltagsgegenstände zu nennen. Dass man dann wirklich sagt, sowas wie, hier ist ein Ziegelstein und jetzt sag mal, was du alles damit machen könntest. Welche Sachen fallen dir ein? Und das wird dann eben bewertet, ob die Person dann irgendwie das besonders schnell machen konnte, sagen konnte, besonders viele Sachen nennen konnte, ob sie da eben sehr detailreich war, ob sie flexibel war und so weiter und so fort. Und so wird dann überprüft, ob die Person kreativ ist. Ich glaube, wenn ich mich hier umschaue, sind wahrscheinlich die meisten Personen hier, würde man dem Kreis der Erwachsenen zusprechen. Und dann muss ich Ihnen leider allen sagen, wenn man diversen Studien Glauben schenkt, dass Kinder kreativer sind als Erwachsene und sie alle wohl kreativer waren, als sie noch jünger waren. Das heißt also, wie man das bemisst, ist vor allem an zum Beispiel sowas wie bei offenen Aufgaben die Bereitschaft, die Lösungsstrategien zu wechseln und anzupassen, wenn man merkt eben, dass man die eine nicht mehr nehmen kann oder nicht. Und das haben Kinder in höherem Maße. Erwachsene verharren eher bei den einmal gewählten Lösungen oder ihren als die richtige empfundene Lösungsweise. Das ist der spannende Punkt daran, selbst dann, wenn diese nicht optimal sind. Kreativität wird ja oft in Form von divergentem Denken überprüft, dass Kinder mehr alternative Ideen generieren als Erwachsene. Bei solchen Aufgaben sind da Kinder viel kreativer dabei, bei sowas wie Einsatzmöglichkeiten eines Backsteins oder einer Büroklammer und sind da eben weniger bei strukturierten Aufgaben dabei. Da gibt es dann sowohl irgendwie Pi mal Daumen eine gewisse Schwelle, wo wir dann nicht mehr kreativer werden und wo es dann quasi diese kritische Menge erreicht ist, dass es abfällt. Und deswegen wird in der Forschung manchmal auch von einem Fourth Grade Slump gesprochen, also dass es da dann ab der vierten Klasse irgendwann ablässt. Was dann spannend ist, wenn man jetzt nicht nur das als Finding mitnimmt, dass wir wohl weniger kreativ sind im höheren Alter als im jüngeren, wenn man versucht zu erklären, woher das kommt. Weil das ist ja schon erstmal spannend, dass wir wohl relativ kreativ auf die Welt kommen, wenn man diesen Studien Glauben schenkt. und das uns dann in irgendeiner Form abtrainiert wird. Da wird es sehr oft damit erklärt, dass wir halt in sogenannten durch irgendwie unsere Bildungswege und auch die Gesellschaft einfach als solche sehr stark in diesen schulischen und sozialen und institutionellen Anpassungsprozessen sind und da dann halt es nicht mehr gefördert wird oder nicht mehr willkommen ist, dass man sich diese Kreativität als Mensch bewahrt. Und deswegen bin ich schon mal an ungefähr der Hälfte hier meines kleinen Inputs mit drei Forderungen vorweggegangen, was ich denke, was vielleicht dem entgegenwirken könnte. Und die sind jetzt erstmal sehr allgemein formuliert, aber die können wir bestimmt später noch ein bisschen individueller diskutieren. Und zwar habe ich versucht, um hier auch die ganzen BWLer mit abzuholen, das auf drei Ebenen zu strukturieren, und zwar auf der Mikro- und Meso- und Makroebene. Und habe deswegen überlegt, was kann man quasi machen als Individuum, wenn man sich Kreativität bewahren will, auch im höheren Alter, auch im Erwachsenenalter. Das lässt sich auch an sehr vielen Studien zeigen, dass es verschiedene Möglichkeiten gibt, selbst im Alltag, dass man kreative Prozesse zumindest nicht eindämmt und sich ein bisschen das beibehält. Das heißt also, dass man das erstmal sich aktiv als Lebensentscheidung mit auf die Fahne schreibt, dass man überlegt, dass man eben diese Praktiken des Regelbruchs und dieser Neukombination erhalten will. Das könnte konkreter, wirklich ganz banal aussehen, dass man irgendwie ein neues Hobby mal beginnt und sowas wie ein neues Instrument oder sowas spielen möchte. Aber auch, dass man zum Beispiel sagt, ich schreibe jetzt einen Text, aber setze mir selbst irgendwelche formalen Einschränkungen, was ich jetzt darf und was nicht, dass man halt nicht sein Schema F abspielen kann, sondern da eine neue Lösung finden will. Dann auch sowas, was wir auch mit diesem Verbinden bei den drei Kriterien von Kreativität gefunden haben, dass man überlegt, dass man zum Beispiel mal in fachfremde Bereiche eintaucht und überlegt, was kann ich davon zum Beispiel mitnehmen für meine eigene Praxis, für mein eigenes Leben, für meine eigenen Interessen. Das wäre jetzt so die individuelle Mikroebene, die ich da sehen würde. Die zweite habe ich jetzt vielleicht nicht ganz trennscharf, Mesoebene, Familie, aber auch alle Formen von Unternehmen und beruflichen Feldern mit reingepackt und auch vielleicht kleine Organisationen, zumindest unter dem einen Aspekt, dass sie eben nicht institutionalisiert sind, sondern unter dem internen Aspekt. Und zwar, dass man schauen sollte, dass man vielleicht sowas wie verbindliche Zeitfenster oder Formate für experimentelles Arbeiten einführt, die eben nicht einfach nur daran sind, dass man einen gewissen Output daran dann rauskriegt, der irgendwie skalierbar und festgelegt ist, sondern offen an die Sache rangeht. Und das kann ja theoretisch jede Organisation für sich im ganz Kleinen umsetzen. Und es müssen ja auch nicht irgendwie halbe Tage sein, die dafür vorgesehen sind. Aber auch im ganzen Umgang mit Kindern, zum Beispiel im familiären Umfeld, dass man das sich als Ziel setzt, haben wir ja am Anfang gesehen, warum Kreativität so super und wichtig ist, dass man das eben auf dem Schirm hat, auch bei dem Umgang mit Kindern und der Erziehung. Das hängt dann natürlich auch damit zusammen, dass man eine Fehlerkultur zulässt, weil kreative Prozesse können auch dazu führen, dass man vielleicht nicht irgendwie ein Ergebnis rausbekommt, was man unbedingt will oder was jetzt besonders zielführend ist. Und das muss man auch aushalten können, dass man dann sagt, ja gut, also war halt der Prozess gut, aber Ergebnis nicht ganz überzeugend. Dann auf der Makroebene, und da würde ich dann eben sowas wie das, also nicht irgendwie eine Schule sehen, sondern halt irgendwie das Bildungssystem und die Politik und die Institutionen. Und ich glaube, wahrscheinlich würden da die meisten erstmal zustimmen, dass man da halt viel mehr fördern sollte, dass kreative Transformation auch langfristig ermöglicht werden soll. Das halt auch zum Beispiel im Bildungssystem, weil das wird eben als einer so der größten Treiber angesehen, warum Kinder weniger kreativ werden, dass ihnen das einfach in der Schule abtrainiert wird, dass es halt in diesen strengen Curricula nicht vorgesehen ist, dass man mal irgendwie aus der Reihe tanzt oder einen eigenen Weg findet. Und das fängt ja auch schon bei sowas wie Lösungswege in der Mathematik oder sowas an. Oder auch sowas wie Prüfungsformate, dass man vielleicht offene Aufgaben stellt und dann aushält, dass halt nicht dann die gleiche Prüfungsform und für alle gilt in der Form. Das wären jetzt erstmal meine kleinen drei Forderungen für mehr Kreativität auf allen Ebenen. Und jetzt fragen Sie sich wahrscheinlich so, was hat das alles mit KI zu tun? Also ich will es nicht mit meiner Meinung hier hinterm Berg halten, aber wahrscheinlich denken Sie es auch schon, dass ich auch qua Profession und qua Kant und allem sagen würde, dass die KI nicht kreativ ist, selbst wenn vielleicht die Ergebnisse kreativ scheinen könnten. Und ich spreche das KI-System, also Kreativität, prinzipiell ab. Das heißt, dass es nicht nur zum aktuellen Status quo des technischen Standes so ist, sondern ich sage, komme, was wolle, KI hat niemals Kreativität. Holistisch ist damit gemeint, dass es nicht irgendwie so graduell möglich ist, also sondern wie ein Lichtschalter. KI hat keine Kreativität und ist nicht wie ein Dimmschalter, dass man sagt, man kann ein bisschen Kreativität haben oder nicht. Und notwendig, dass es eben alle KI-Systeme haben. Das hängt vor allem damit zusammen, wie ich KI definiere. Ich muss natürlich niemand von Ihnen hier nochmal irgendwelche technischen Details liefern, sondern würde mich jetzt an einer kleinen philosophischen Definition von KI versuchen. Also ich würde erstmal grundsätzlich KI-Systeme gegenüber quasi menschlichen Systemen oder menschlicher Intelligenz abgrenzen wollen. Und das vor allem dahingehend, dass KI-Systeme und das, egal wie komplex die Systeme auch sein mögen, dass sie immer prinzipiell eine Input-Output-Struktur sind. Das heißt, dass irgendein Input reinkommt, irgendwas da drin passiert und irgendwas wieder rauskommt. Das ist also eben mal so ganz basal runtergebrochen und es selbst dann der Fall ist, wenn man von sogenannten Blackbox-Systemen spricht. Gegensatz von Blackbox ist Whitebox oder es gibt dann auch noch Greybox-Systeme, wo man ein bisschen was erklären kann, aber nicht alles. Davor ist unterscheidbar davon, wie ich den Menschen definiere und da kommt dann wieder Kant raus. Ich kann es wahrscheinlich langsam nicht mehr hören, aber dadurch, dass ich den Menschen auch in Rekurs auf Kant zum Beispiel als freies Wesen oder mit freiem Willen definiere, ist es halt nicht so, dass man einfach nur einen Input bei uns reingibt und irgendein Output rauskommt, der sich daraus ergibt, sondern ich kann einen Menschen in ein stilles Kämmerlein sperren und der könnte dann auf irgendeine Idee kommen, die nicht davor vorgegeben ist. Und wahrscheinlich, wenn ich 10 verschiedene Leute in das gleiche stille Kämmerlein sperre, kommen da 10 verschiedene Sachen raus. Und das hängt vor allem auch damit zusammen, dass wir halt diesen eigenen Willen haben. Daraus folgt dann aus dieser erstmal grundlegenden Definition, dass KI-Systeme ein immer stets geschlossenes System ist. Das heißt also, dass die aus über ihre Prämissen nicht hinauskommen und wir Menschen im Gegensatz dazu halt gewissermaßen irgendwie ein offenes System sind, dass halt noch nicht alles festgelegt ist, wie wir sind. Das sieht man sehr gut zum Beispiel am Schachspiel. Also KI-Systeme besiegen Menschen im Schach schon seit, ich weiß nicht, Jahrzehnten wahrscheinlich. Also sind einfach besser im Schach als wir Menschen. Was wir Menschen aber können, was zum Beispiel schon ein, ich weiß nicht, 3-jähriges Kind kann, was zwar fürs Schachspiel gar nicht mal so hilfreich ist, aber es könnte die Schachfiguren nehmen und daraus irgendwelche Türmchen bauen. Oder es könnte die Schachfiguren nehmen und damit irgendwie sein Geschwisterchen abwerfen. Ist natürlich alles nicht wirklich dienlich, wenn man Schachspiel gewinnen möchte. Aber es zeigt eben, dass es halt über diese Prämissen hinaus kann und halt man als Mensch und das eben schon die Kleinsten in unserer Gesellschaft ein offenes System sind. Daraus folgt dann auch wiederum, dass KI-Systeme immer nur reagieren und simulieren. Das beziehe ich eben auch auf Kreativität, also dass die nicht wirklich kreativ sind, sondern es nur so wirkt, als ob sie kreativ wären. Und wir Menschen sind halt wirklich kreativ und haben halt wirklich das, was man uns da so zuschreibt. Wo wir uns auf jeden Fall geschlagen geben müssen und warum die ganzen KI-Systeme ja so hilfreich sind und so viele Anwendungsmöglichkeiten haben, wie sie haben, ist, dass sie halt sehr viel mehr Wissen haben. Also natürlich spricht man jetzt bei KI-Systemen nicht besonders sinnvollerweise von Wissen, sondern würde eher von Daten sprechen. Aber auch im Zusammenhang mit Big Data, das ist natürlich etwas, wo wir Menschen uns auf jeden Fall geschlagen geben müssen. Was wir aber können und das auch relativ gut, ist, dass wir mit sehr wenig Wissen trotzdem Urteile fällen können und trotzdem auch Informationen verarbeiten können. Also da gibt es ja auch irgendwie sehr viel spannende Studien, dass man zum Beispiel so Bias nennt man das, also auch kognitive Verzerrungen, dass wir Menschen aufgrund von quasi so mentalen Abkürzungen sehr schnell Entscheidungen treffen können. Ob die dann immer so gut sind, ist dann nochmal das andere Thema, aber dass wir oft mit sehr vielen, also sehr wenigen Informationen trotzdem zu einem Ergebnis kommen können und das kommt eben durch diese Urteilsfähigkeit, die wir als Menschen haben und die uns auszeichnet. Ich bin jetzt eine sehr klare Verfechterin der These, dass eben wir Menschen nur kreativ sind, KI-Systeme das nicht sind. Was man sich zwar fragen könnte, ist, ob wir jetzt kreativer werden mithilfe von KI-Systemen. Also selbst wenn die es nicht sind, aber werden wir kreativer. Da gibt es auch zum Beispiel, also sehr viel, aber ich habe jetzt eine Studie herausgepickt für uns, die zeigt, dass eigentlich die KI zu so einer Gap führt, zu so einer Schere in Bezug auf Kreativität. Das heißt also, dass das in der Studie wurden 293 Teilnehmende quasi ihnen die Aufgabe gegeben, einen kurzen fiktionalen Text zu schreiben, was ja erstmal als typisch kreative Aufgabe zählen darf und das erstmal ohne KI-Unterstützung. Die zweite Gruppe dann mit einer KI-Idee und dann mussten sie eben darauf weiter schreiben. Und die dritten hatten quasi richtige KI-Ideen, Vorschläge, mehrere und konnten die eben so nutzen. Also sie wurden dann bewertet von auch externen Gutachterinnen und sowas hinsichtlich Originalität und Qualität und Unterhaltungswert und Neuheit unter diesen Aspekten. Was jetzt sehr spannend ist für uns jetzt heute hier, ist, dass das zentrale Ergebnis lautete, generative KI, was es in dem Fall war, verbessert die kreativen Bewertungen, vor allem bei Personen mit geringer Ausgangskreativität. Ist natürlich alles in ganz vielen Anführungszeichen, weil ist natürlich nur eine Form, dass man Essay schreiben kann, aber wir nehmen das jetzt einfach mal so mit als Finding. Das heißt also, dass die KI-Systeme geholfen haben, bei Menschen, die sich selbst, aber auch von anderen als weniger kreativ angesehen wurden, dass sie bessere Ergebnisse erzielt haben. Was dann aber auch spannend ist, dass diese zwar besseren Ergebnisse als davor, sich untereinander halt viel mehr geähnelt haben, weil sie natürlich auf den ähnlichen Prämissen und ähnlichen Prompts und sonst was beruht haben. Also die Ergebnisse wurden besser, aber waren halt irgendwie ein bisschen so ein Einheitsbrei. Und nur bei Personen, die davor schon besonders hohes Maß an Kreativität hatten, da haben die KI-Systeme nicht viel verändert, sondern es gab halt eigentlich fast keine großen Auswirkungen auf die Kreativitätsleistung. Nur eine kurze Side-Studie, die ich jetzt hier noch kurz anführen will, ist, dass es bei Kindern wohl ganz anders ist. Und zwar wurden da, ich glaube, Viertklässler auch vor Texte geschickt und sollten auch Essays schreiben mit Hilfe von KI-Systemen. Und da war das Ergebnis genau andersrum, dass die ohnehin schon sehr kreativ waren und gut mit KI-Systemen umgehen konnten, also die haben schon korreliert, diese Gruppe, dass die noch bessere Essays schreiben konnten und die Kinder, die ohnehin schon schlechte, also weniger kreativ waren und schlechtere Essays schreiben konnten, konnten schlechter mit KI-Systemen umgehen und haben deswegen noch schlechtere oder zumindest nicht bessere Essays geschrieben. Also da ist diese Gap, da ist diese Schere sogar noch mal ein bisschen anders gelagert als im Erwachsenenleben, was natürlich auch wieder mit Bildungssystemen zu tun hat, aber das wollte ich hier nur am Rande anführen. Jetzt unabhängig davon quasi, wer jetzt welche Gruppen kreativer sind und warum nicht, ist nochmal mein Kernpunkt, und da komme ich jetzt auch gleich ans Ende meines kleinen Impulses hier, ist, dass wir oft Dinge im Alltag kreativ nennen, die es eigentlich nicht sind. Und dann auf einmal ist es irgendwie so ein großes Oho, dass wir sagen, oh, die KI ist auch kreativ und nimmt uns diese Jobs weg oder schränkt uns da ein. Weil die Gefahr, zumindest unter dem Aspekt, sehe ich nicht, weil ich ja auch sage, dass KI-Systeme nicht wirklich kreativ sein können. Deswegen müssen wir doch nochmal kurz darauf zurück, wie man jetzt Kreativität definiert. Weil viele Sachen, die wir kreativ nennen, sind es eigentlich nicht. Also wenn es nur zum Beispiel eine reine Kombination von Sachen ist, was man oft irgendwie so im beruflichen Kontext bei Brainstormen oder sowas irgendwie sagen würde, wo man sagt, oh, das ist eine große kreative Leistung, würde ich sagen, nein. Das ist eigentlich einfach nur Kombination. Das kann natürlich ein KI-System viel besser, weil sie halt viel mehr Daten hat und auch viel schneller zumindest. Wie gut dann die Ergebnisse sind, ist dann auch nochmal ein bisschen davon abhängig, was für ein Ziel man sich gesetzt hat, wie man damit umgehen kann. Aber ich glaube einfach, dass diese Aspekte, die wir kreativ nennen, eigentlich halt nicht sinnvoll sind, weil dann sind wir wieder am Anfang bei dieser Mäusestudie, dass halt irgendwie alles kreativ genannt wird, was ist eigentlich, wo man einfach andere Begriffe für verwenden kann und die einfach nichts mit Kreativität zu tun haben. Warum auch die ganze Kreativwirtschaft so aufschreit vor der generativen KI, ist genau aus diesem Grund, dass sie halt so gut funktioniert in Bereichen wie Texten, also Worten, aber auch Bildern und Video, aber auch im Musikbereich, weil es da natürlich oft um sehr handwerkliche Aspekte der Kombination geht. Meine These ist da, dass die Branchen auf jeden Fall sich umschauen müssen, aber dass wir trotzdem weiterhin Personen brauchen, die irgendwie mit diesen Normen brechen, was wir am Anfang schon hatten, und die hinterfragen, was man jetzt überhaupt einsetzen will und was wir überhaupt für ein Ziel setzen wollen und was nicht. Das werden wir auch in den ganzen kreativen Bereichen oder kreativ-wirtschaftlichen Bereichen weiterhin brauchen. Also ich sehe es nicht so, dass wir in 20 Jahren zum Beispiel keine MusikerInnen mehr brauchen, weil wir sagen, das kann doch einfach jemand in 4 Prompts irgendwie rausbringen. Also natürlich in den vielen Bereichen, wo es nicht darum geht, irgendwie wirklich gute, hohe, was auch immer, wie man das definieren will, Kunst zu schaffen. Das sind schon Anwendungsbereiche, wo man mit generativer KI sehr schnell völlig okay Ergebnisse schaffen kann. Aber ich sehe auf jeden Fall nicht diese große Weltuntergangsszenarien kommen. Dann gibt es aber auch Bereiche, die meiner Meinung nach also wo KI auch einfach nichts bringt. Das heißt also, dass man, das, was ich gerade angesprochen habe, wenn man zum Beispiel, also mich fragen zum Beispiel auch oft irgendwie Leute, ob ich jetzt meine ganzen Texte, was ich natürlich als Philosophin sehr viel machen muss, irgendwie jetzt mit generativer KI schreiben lasse. Und ich verstehe manchmal die Frage nicht, weil ich so denke, das ist ja genau der Teil meines Jobs, der mir Spaß macht. Also warum soll ich genau den mir jetzt wegnehmen lassen oder automatisieren lassen? Es gibt ja tausend andere administrative Prozesse, die ich erstmal abgeben lassen wollen würde und nicht genau das, was mir Spaß macht. Deswegen würde ich schon ein bisschen appellieren, dass man halt bewusst sich dafür entscheidet, welche Prozesse man automatisieren lassen möchte und welche nicht. Und dass man auch nicht irgendwie in so ein, ja, so eine Ohnmacht irgendwie verfällt, dass man denkt, jetzt ist eh schon alles zu spät und wir können nichts mehr ändern, sondern so ein bisschen Gestaltungskraft sowohl auf der Mikro-, Meso- und Makroebene sehe ich da auch noch, also auch bei Individuen. Und würde damit jetzt nochmal den ganz großen Bogen spannen wollen, bevor wir dann in die gemeinsame Diskussion gehen. Und zwar, dass das jetzt nicht einfach nur alles irgendwelche ästhetischen oder theoretischen Aspekte sind, die davon betroffen sind, dass wir jetzt diese KI-Systeme haben, die überall eingesetzt werden können, sondern dass es meiner Meinung nach auch eine ethische Komponente gibt, dass es eben wir uns halt bewusst entscheiden müssen, welche menschlichen Fähigkeiten wir bewahren möchten, auch bei Menschen lassen wollen. Es gibt zum Beispiel auch Studien, also in Schweden wurde zum Beispiel die Handschrift abgeschafft bei Kindern in der Schule, dass sie es nicht mehr handschriftlich schreiben können müssen, weil man gedacht hat, ist doch überhaupt nicht zukunftsgewandt, man hat doch eh nur noch irgendwelche Tastaturen, warum müssen die armen Kinder da noch irgendwie schön schreiben und Füllerführerscheine und keine Ahnung, was man da alles für Blödsinn macht, und sind nach wenigen Jahren komplett zurückgerudert, weil man gezeigt hat, dass das wohl damit zusammenhängt, dass man handschriftlich schreiben lernt, auch mit einer Kombination, und dass man auch eben sich irgendwelche Synapsen damit verbunden haben und Kinder sich besser Sachen merken konnten und auch einfach die Fertigkeit, handschriftlich schreiben zu können, dass man das mal gelernt hat, sinnvoll ist für unsere Weiterentwicklung. Und das ist natürlich jetzt nur ein Beispiel von Tausenden, aber das kann man auch analog dazu für, glaube ich, alle beruflichen Kontexte sehen, dass zum Beispiel auch im Journalismus jetzt ja oft auch darüber gesprochen wird, dass irgendwelche jungen Journalistinnen im Volontariat oder sowas nicht mehr selbst schreiben können müssen. Ich glaube, das ist genau der falsche Weg, dass man das, also dass es gewisse Fertigkeiten gibt, die man lernen muss, um sie dann später vielleicht auch automatisiert machen zu können oder sich erleichtern kann. Aber um zum Beispiel zu wissen, was einen guten Essay ausmacht, muss ich zumindest einmal irgendwie selbst einen geschrieben haben oder es versucht zu haben. Und das, glaube ich, sollte nicht ersetzt werden. Und damit bin ich Ende angelangt und freue mich jetzt auf die Diskussion.
Um die Diskussion zu starten, ich wollte mich erstmal herzlich bedanken. Das war ein sehr spannender Vortrag mit vielen aufgerissenen Fragen. Und mir war ja klar, dass Sie Kantianerin sind. Das wusste ich schon. Wir haben uns gedacht, das hat bei uns so Tradition, dass einer von uns, ich gehöre auch zum Vorstand, hat das Privileg, dann eben anfangen zu dürfen. Man versucht, ein paar Fragen zu stellen und das öffnen wir dann ins Publikum. Und wenn wir nicht mehr können und wollen, dann lösen wir das auf und trinken weiter ein bisschen Wein und unterhalten uns dann in kleiner Gruppen. Aber ich fange jetzt mal an. Was mir so aufgefallen ist, du sagtest, Kinder sind kreativer als Erwachsene, was mit Sicherheit richtig ist, denke ich, empirisch nachgewiesen. Und du hattest auch mal Bach. Und zu Zeiten von Bach, also vor der Aufklärung, Bach wäre wahrscheinlich nie auf die Idee gekommen, dass er kreativ ist. Sondern selbstverständlich hat ihm Gott das eingegeben. Und ich dachte jetzt an einen Säugling. Sind Säuglinge kreativ? Wann fängt denn das an mit der Kreativität?
Also da kann ich wieder mit Kant antworten, was den Bogen ganz gut spannt, dass es nicht darum geht, dass man in jeder Sekunde seines Lebens dieses Kreativitätsvermögen komplett ausgeprägt hat, sondern es um dieses Vermögen, sagt er zum Beispiel, dass es darum geht. Und natürlich ist ein Säugling, der noch nicht irgendwie, keine Ahnung, zumindest irgendwie verbal sprechen kann oder sowas, in dem Moment vermutlich jetzt noch nicht in höchstem Maße kreativ, aber er hat zumindest das Potenzial dazu. Und so würde ich es vielleicht eher sehen, dass wir Menschen das Potenzial zur Kreativität haben.
Und wo kommt das dann her, das Potenzial? Jetzt nehme ich mal einen Marvin Minsky, einen KI-MIT-Professor, der mal auf die provokante Frage, ob Maschinen denken könnten, geantwortet hat, muss es auf Deutsch übersetzen, natürlich können Maschinen denken, wir sind Maschinen aus Fleisch und Blut. Also sehr atomistisch gedacht. Es muss ja irgendwo herkommen, die Kreativität. Sind es nicht einfach Schaltungen im Gehirn?
Also ich glaube, es kommt je nachdem darauf an, wie man den Menschen definiert. Weil wenn du den Menschen so definierst, dass wir eben nicht mehr sind als auch einfach nur eine sehr komplexe Schaltung, dann gibt es gar keinen Grund, warum man das Maschinen- oder KI-System absprechen sollte. Das stimmt.
Naja, das wäre jetzt der Umkehrschluss. Also das heißt ja noch lange nicht, dass dann vielleicht Kreativität bei Maschinen oder bei KI, dass der Purpose in die Maschinen die Kreativität ist, geschaffen wird, sondern eher tatsächlich die Frage, wie wir Kreativität überhaupt einschätzen. Mhm. Du hast ja verschiedene Angebote gemacht für Definitionen. Mir ist noch eingefallen, Schumpeter, kreative Zerstörung, sehr beliebt zurzeit, hat sogar jemand einen Nobelpreis bekommen, der diese These danach bewiesen hat. Aber man muss sich schon die Frage stellen, was macht uns denn dann so besonders? Es ist ja keine richtige Erklärung.
Also wenn man an Gott glaubt, dann ist es wahrscheinlich sehr leicht zu beantworten, wo das alles herkommt. Wenn man das nicht als Gründung rannehmen möchte, dann ist es natürlich schwieriger. Und da sind wir wirklich bei den Kernthemen der Philosophie angelangt. Also was macht uns als Menschen aus? Und da habe ich mich zum Beispiel eben auch in meiner Dissertation mit befasst, dass ich sage, uns macht Intentionalität aus. Also dass wir als Menschen quasi uns gerichtet auf Dinge beziehen können, dass wir uns selbst diese Intentionen, die Absichten selbst geben können. Das macht uns Menschen aus und unterscheidet uns auch prinzipiell von KI-Systemen oder allem anderen in der Welt.
Es gibt einen anderen Computerwissenschaftler, den ich gar nicht schlecht finde, Judah Pearl heißt der. Und der hat das mal so beschrieben, und das hast du auch angerissen, dass KI braucht immer sozusagen Daten, zwei Ebenen. Und er versuchte es so zu beschreiben auf die Frage, warum KI überhaupt nie wirklich bestimmte Lösungen erreichen wird, weil sie What-If-Fragen nicht beantworten können. Sie können sich nicht aus sich heraus etwas vorstellen und vorstellen, wie es dann weitergehen könnte oder andersherum.
Ja.
Ist das inzwischen lösbar? Ist das ein entscheidendes Kriterium?
Also sie können so wirken, als würden sich diese Fragen stellen. Also es ist ja super leicht, wahrscheinlich technisch umsetzbar, dass ich eine KI oder einen Chatbot programmieren würde, der die What-If-Frage zumindest in sprachlich kenntlicher Form stellt oder auch für sich vielleicht beantwortet. Aber ich würde das ihnen auch prinzipiell absprechen. Und man muss auch sagen, also es gibt natürlich immer so exotische Positionen der Philosophie, die sagen, KI-Systeme können auch denken. KI-Systeme haben auch Gefühle. Zum Beispiel bei der ganzen Robotik ist das eine Riesendebatte, ob die eben Gefühle haben und was das auch für rechtliche Folgen dann hätte, wenn man das denen zusprechen wollen würde, dass man eben sowas wie einen Stecker nicht mehr ziehen darf, logischerweise, wenn das Ding leidet und damit Sachen zusammenhängen. Aber so der große Mainstream ist schon immer noch bei der Position, dass man sagt, ja, sie haben es halt nicht.
Was ich dich auch noch fragen wollte, du hast ein Buch geschrieben über KI-Kitsch. Und das fand ich sehr interessant zu lesen. Magst du mal was sagen, wie du Kitsch definierst und warum das aus deiner Sicht viel mit KI zu tun hat? Oder wieso da eine Verwandtschaft besteht?
Also ich habe diesen Kitsch-Begriff eingeführt. Sie haben es ja vorhin schon angesprochen, das ist schon ein paar Jahre her. Für KI ist es schon die Steinzeit 2023 eigentlich. Und inzwischen spricht man ja oft von Slop, also AI-Slop. Und damit ist ja so gemeint, einfach so das, was so ein bisschen so dieser KI-Müll ist, mit dem man die ganze Zeit auf Social Media, aber auch in allen anderen Formen zugehäuft wird und das irgendwie weder ästhetisch schön findet, noch das irgendwie einen höheren Sinn oder Zweck verfolgt. Und das wollte ich eigentlich mit diesem Kitsch-Begriff ausführen. Also ich glaube, alle haben natürlich jetzt erstmal so eine Alltagsdefinition von Kitsch, und so habe ich es auch eigentlich definiert, dass es zum Beispiel keinen Interpretationsspielraum hat. Also was zum Beispiel Kitsch von Kunst unterscheidet, ist, dass man mit Kunst ja irgendwas aussagen will. Selbst wenn ich das jetzt zum Kunstwerk erhebe, will ich ja damit irgendwas als Künstlerin machen oder sagen. Und das ist halt bei diesen ganzen einfach generierten, geprompteten Dingen nicht so. Da ist es, das steht dann einfach für sich, und da ist dann irgendwie nicht mehr dahinter als das, was es halt ist.
Du meintest auch, es wäre eventuell ja für viele, die künstlerisch tätig sind, nicht unbedingt das Problem, dass Kreativität imitiert wird von KI-Systemen. Ich sehe hier einige sitzen, die aus dem Bereich der Kulturindustrie kommen, was einen natürlich sofort an Herrn Theodor Wiesengrund Adorno erinnert und die Frage aufwirft, nicht bei Bach vielleicht, aber mit Sicherheit bei Modern Talking, auf der Suche nach dem neuen, gut verkaufbaren Produkt, nach der Ware, nach... Und da, denke ich, haben die aber schon gewaltig, also zumindest ist das die große Sorge, haben die natürlich unglaubliche Probleme, weil ihre Butter- und Brotjobs stark gefährdet sind und weil sie mit Kreativität in deinem Sinne natürlich sehr wenig Geld verdienen können, sondern sehr viel Geld damit verdient wird, dass man eben einen bestimmten Markt bedient.
Ja.
Jetzt frage ich mich bei den ein oder anderen, die so aus der Frankfurter Schule so kommen, ob nicht mit KI tatsächlich endgültig Subjektkreativität auseinanderfallen, ob das nicht dann der finale Schlusspunkt ist.
Also ich antworte jetzt vielleicht so halb an der Frage vorbei, aber dafür mal ein bisschen positiver, damit wir nicht nur so im Negativen verfallen. Und zwar, dass ja auch dass wir diese Tools jetzt haben in den ganzen verschiedenen Bereichen der Kreativwirtschaft und des Kunstschaffens, hat ja auch positive Effekte. Also dass man auch sowas wie, dass heutzutage irgendwie ein Teenager im Kinderzimmer auf einmal ein Musikstück selbst produzieren kann, kein Aufnahmestudium mehr braucht, irgendwie selbst vielleicht kein Instrument mehr spielen können muss, zumindest kein irgendwie klassisches. Er braucht kein Mixing, er kann es selbst hosten. Also es ist ja schon eine Form von Demokratisierung, was natürlich auch ein viel bemühter Begriff ist in dem Kontext. Aber es ist ja schon erstmal gut, dass mehr Menschen Zugang haben, dazu Kunst zu schaffen. Also weil ja gerade Kunst schon ein sehr elitärer Bereich ist und das schon immer war auch. Und deswegen ist es einerseits sehr gut, dass man eben diese durch eben, dass Sachen einfacher, billiger werden, mehr Menschen das machen können. Aber das führt halt auch gleichzeitig dazu, dass es halt auch mehr Sachen auf dem Markt gibt und man deswegen viel schwieriger nach oben kommt. Also von daher ist es irgendwie so ein bisschen Vor- und Nachteil gleichzeitig.
Auf jeden Fall werden täglich nach aktuellem Stand, man möge mich korrigieren, wer es besser weiß, aber derzeit ungefähr 100.000 Musiktracks jeden Tag neu hochgeladen. Und das ist natürlich nicht alles handgemachte Musik. Aber ich würde sagen, wenn Sie damit einverstanden sind, da trinken wir jetzt alle ein Glas Wein, bleiben noch ein bisschen hier. Vielen Dank, dass Sie alle hier waren. Vielen Dank, Dorothea Winter, für den tollen Vortrag. Genießen Sie noch ein bisschen den Abend mit uns. Vielen Dank. Und demokratische Transformation. KI und demokratische. KI und demokratische Transformation. KI und demokratische Transformation.